Stimme.
Ich habe extra kein Omega-3-Öl genommen.
Das ist letztes Mal nicht negativ aufgefallen.
Ich musste mal so aufstoßen, unterdrücken und war so abgelenkt davon.
Es ist alles, ich glaube, wir werden alle, wenn wir alt sind, uns so darüber ärgern, dass wir so viel Geld für diesen Scheiß ausgegeben haben.
Herzlich willkommen zu Fühlungsqualitäten, dem neuen Longevity-Podcast.
Genau. Ich bin Sebastian Klein und ihr hört Fühlungsqualitäten. Ich suche Führungskräfte, die nicht nur Antworten haben, sondern auch noch Fragen. Mit diesem Satz haben wir Menschen eingeladen, ihre echten Führungsfragen mit uns zu teilen. Eine dieser Fragen kommt heute von Tobias. Tobias, der ist Bereichsleiter für Organisations- und Personalentwicklung bei Verdi, einer der größten Gewerkschaften Deutschlands. Er arbeitet dort selbst als Führungskraft und begleitet aber auch Teams in Entwicklungsprozessen. Jetzt hat er während seiner Elternzeit was bemerkt, nämlich immer, wenn er Kontakt hatte mit Kolleginnen, Freundinnen, Bekannten aus der Organisation, dann kam die gleiche Aussage, nämlich, es ist gerade zu viel.
Dass oft die Frage kommt oder die Aussage kommt, besser gesagt, gerade ist es zu viel, ja, oder ich habe irgendwie, der Kalender ist zu voll.
Also diesen Satz hört Tobias, wie wahrscheinlich viele von uns, seit Jahren immer häufiger und er fragt sich, was steckt dahinter? Also was steckt eigentlich hinter diesem Satz?
Ja, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich ein guter Umgang damit? Weil das hat ja so viele verschiedene Ebenen.
Was macht das mit der Teamkultur? Wie kann ich als Führungskraft damit umgehen? Muss ich was tun? Ja, und genau darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Fühlungsqualitäten. Also Tobias schreibt uns aus seiner Elternzeit. Er sagt, seit er ein bisschen raus ist aus dem Tagesgeschäft, sieht er es umso klarer. In fast jedem Check-in, in jedem informellen Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen taucht dieser Satz auf. Es ist gerade viel oder auch es ist zu viel. Und was ihn umtreibt, er weiß nicht genau, was er damit anfangen soll. Ist das jetzt ein echter Notruf? Ist es Kokettieren? Ist es einfach der Slang geworden, in dem wir über unsere Arbeit reden? Was macht das mit der Stimmung im Team? Und er stellt uns im Grunde eine Frage auf drei Ebenen. Erstens, wie gehe ich als Führungskraft mit dieser Stimmung um, die ich da wahrnehme? Zweitens, was macht sie eigentlich mit dem Team? Und drittens, wie erkenne ich, wann aus es ist gerade viel, dann doch ein Dauerzustand wird und ein zu viel? Und darüber spreche ich heute wieder mit Elena Lange und Frederik Fleischmann.
Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich fühle mich mit dieser Frage sehr verbunden. Ich bin betroffen auf ganz vielen Ebenen.
Das Problem und die Frage dahinter. Ja, fangen wir doch mal an, diesen Satz auseinanderzunehmen. Es ist gerade viel. Was hört ihr denn, wenn jemand das zu euch sagt?
Ja, ich höre ziemlich viele Dinge gleichzeitig. Ich glaube, da können wirklich viele Sachen drin stecken. Bei einer Person oder das Naheliegende ist vielleicht so die Arbeitslast. Und dann ist aber auch die Frage, was dahinter, hinter der Arbeitslast? Ne? Ist es vielleicht gerade eine Überforderung und so eine Art Hilferuf? Oder ist es eher so ein Warnen, dass die Antworten ein bisschen länger dauern oder dass die Qualität sinkt? Und bei jemand anderen hat es gar nichts mit der Arbeitslast zu tun, sondern ist es vielleicht die politisch globale Weltlage oder es sind persönliche Themen, die auf die Arbeit drücken. Und wieder eine andere Person bringt es vielleicht zum Ausdruck, um zu sagen, hey, ich bin voll im Flow, ich habe gerade richtig viel zu tun und es ist eigentlich meine Art zu arbeiten, ist sicherlich zehrend, aber ich genieße das auch. Deswegen finde ich es ganz wichtig, nicht reflexhaft auf die Arbeitslast zu fokussieren, sondern erstmal besser zu verstehen, worauf bezieht sich die Aussage eigentlich.
Genau, also es können verschiedene Auslöser sein, wie du gesagt hast, oder eben auch die Intention. Manchmal möchte ich einfach nur gehört werden, dass ich gerade echt viel stemme und dann geht es irgendwie um Anerkennung und Wertschätzung. Und manchmal steckt hinter dem Satz vermutlich auch eine echte Warnung und vielleicht auch die Aussage, erwartet gerade nicht so viel von mir. Oder auch eine Botschaft an die Führungskraft, hilf mir mal zu priorisieren.
Tobias hat ja noch was Interessantes gesagt, dass dieser Satz womöglich fast schon zum guten Ton gehört. Also wer dann zum Beispiel anders sagt, auch mir geht's eigentlich gerade super, der löst dann fast schon Irritation aus, vielleicht in so einem Umfeld. Und mich hat das sehr erinnert an mein allererstes Praktikum, das ich mal gemacht habe mit Anfang 20. Da bin ich in so einer One-Man-Unternehmensberatung gelandet und mein damaliger Chef, der hat eigentlich in meiner Wahrnehmung den ganzen Tag damit verbracht, anderen Leuten zu erzählen, wie wahnsinnig busy er sei. Und obwohl er eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Und Mir schien das irgendwie so zu seinem Selbstbild zu gehören, ein schwer beschäftigter Mann zu sein. Und das war ihm wichtig, dass alle das mitbekommen. Und im Ergebnis hatte ich den Eindruck, weil er den ganzen Tag damit verbracht hat, anderen zu erzählen, wie busy er sei, musste er dann auch am Abend immer lang im Büro bleiben, hatte wieder neues Futter, um am nächsten Tag anderen Leuten zu erzählen, dass er wahnsinnig busy sei und so weiter und so fort. Und so extrem ist es hier hoffentlich nicht, aber ich glaube, ein bisschen spielt dieses Busy-Sein als was Positives an vielen Arbeitsplätzen eine Rolle. Oder wie lest ihr das?
Auf jeden Fall. Also es gibt, glaube ich, viele Arbeitskontexte, in denen beschäftigt sein mit Wert gleichgesetzt wird. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge auch mit einer Kundin unterhalten, die in einem DAX-Konzern in einer Führungsposition ist, und sie hat gesagt, in unserer Kultur werden immer noch diejenigen gefeiert, die viel zu tun haben und trotzdem stark und fit sind, die viel schaffen, obwohl es eigentlich fast unmenschlich ist. Wir leben weiterhin in einer Leistungskultur, wer leistet, ist wertvoll. Aus diesem Glaubenssatz heraus macht es dann auch Sinn, darauf hinzuweisen, dass man gerade viel zu tun hat. Und ich finde, so dieser Glaubenssatz, der ist an der Stelle ganz entscheidend. Dann ist es vielleicht gar nicht so sehr ein Notruf, sondern auch eher so ein kulturelles Signal. Hey, ist gerade viel los, ich bin wichtig, ich ziehe da meinen Wert draus.
Ja, und ich kenne das auch aus der Selbstständigkeit. Ich hatte jetzt in Q1 wirklich sehr viel weniger zu tun aufgrund der wirtschaftlichen Situation und habe auch gemerkt, dass mir der Satz fast ein bisschen fehlt. Also das ist so zum Smalltalk dazugehört, ja, und nächste Woche fahre ich dahin und ist viel. Und das nicht mehr sagen zu können, war schon fast schmerzhaft. Zum einen, weil mir der Job einfach so Spaß macht, aber auch, ja, weil ich irgendwie produktiv sein will. Und das war ein komisches Gefühl. Und deswegen, ein Stück weit kann ich das auch verstehen, dass man das in einem Organisationskontext auch sagt, um vielleicht wirklich Wertschätzung, Anerkennung zu bekommen.
Wir nennen den Podcast hier ja nicht umsonst Fühlungsqualitäten. Dann sollten wir auf jeden Fall das ernst nehmen, dieses Thema Überlast uns anschauen. Mich hat da eine Studie von Daniel Gianferrante inspiriert, die gesagt hat, dass unser Gehirn nicht deswegen ausbrennt, weil wir gestresst sind, sondern weil wir quasi gefangen sind in einem Kreislauf des Grübelns. Der Körper kann sich nämlich eigentlich von Adrenalin relativ schnell erholen, aber nicht von diesen mentalen Teufelskreisen, wo wir dieselben Gedanken, dieselben Zukunftsprojektionen, dieselben Was-wäre-wenn-Spiele immer, immer, immer wieder spielen. Und deswegen ist Pause wirklich, wirklich kein Luxus, sondern neurobiologisch notwendig. Und das ist vielleicht auch das, was sich über die 15 Jahre ein Stück weit geändert hat, was der Tobias anspricht, dass wir ja inzwischen einfach so viele Dinge haben, die auf uns einprasseln. Man greift ständig ans Handy und lässt sich da nochmal ablenken und hat hier nochmal irgendeinen Input, dass wir aus diesem Teufelskreis des Nachdenkens gar nicht so richtig rauskommen. Und da dieses Nervensystem zu regulieren, sich Pausen zu gönnen, bewusst in den Körper zu gehen, in die Atmung, wieder ins Hier und Jetzt, das sind dann ganz, ganz wichtige Einflussfaktoren, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen.
Unsere Ideen, Tipps und Tools. Ich glaube, das Problem ist uns jetzt langsam klar. Und ich versuche es nochmal mit meiner eigenen Arbeitserfahrung zu illustrieren oder zu reflektieren. Denn also bei mir ist es ja auch so, dass ich grundsätzlich immer zu viel zu tun habe und nie hinterherkomme. Also am Ende der Woche habe ich immer das Gefühl, es ist wahnsinnig viel liegen geblieben. Und es gibt immer viel mehr Dinge, die ich eigentlich denke, machen zu müssen, machen zu wollen, machen zu können, als was ich dann wirklich in eine Woche reinbringe. Und also hätte ich jetzt nicht einen Umgang gefunden, das einfach zu akzeptieren und damit umzugehen, dass meine Arbeitsenergie pro Woche endlich ist und nicht zu dem passt, was ich eigentlich gerne schaffen würde, dann würde ich ganz sicher ständig im Burnout landen. Und ehrlich gesagt, die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, geht es auch so. Also die haben auch alle das gleiche Problem, immer zu viel zu tun, zu wenig Zeit. Und so, jetzt kann man natürlich sagen, gut, ist ja einfach eine Priorisierungsfrage. Aber ganz so einfach ist es vielleicht nicht, sondern die Frage ist ja eher jetzt, also wie können wir als Team gut damit umgehen, also dass wir das einfach akzeptieren, es wird immer mehr zu tun sein, es kommen ja auch immer neue Aufgaben um. Arbeit ist ja nicht so, dass man die macht und dann ist sie fertig, sondern Arbeit kreiert weitere Arbeit und so weiter. Wie können wir damit als Team gut umgehen? Und das hat natürlich verschiedene Ebenen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal auf der individuellen an.
Ja, das finde ich sehr gut. Das ist so der direkteste Einflussbereich, den man immer beeinflussen kann. Und da steckt ja auch unglaublich viel Kraft drin. Sebastian, du hast ja den schönen Newsletter für Neues Arbeiten, den ich hier jedem sehr ans Herz legen möchte. Und ich weiß noch, dass wir vor Jahren eigentlich mal darüber gesprochen hatten und da hattest du sowas gesagt wie, ich will eigentlich immer mal ein Newsletter dazu schreiben über dieses besondere Gefühl nach der Weekly Review. Also die Weekly Review ist dieses wöchentliche einmal durchgehen, durch alle Systeme und alle E-Mails zu lesen oder zumindest anzuschauen und ins Arbeitssystem zu packen und so weiter. Und eben aus 15 verschiedenen Systemen, die auf einen einprasseln, in so ein System die Aufgaben zu überführen. Das heißt, nicht die Dinge alle zu erledigen, sondern sie vor allem zu sortieren. Und dieses besondere Gefühl, was du ansprichst, das kenne ich auch. Das hat für mich fast schon so eine meditative Erfahrung danach. So eine tiefe innere Grundruhe. Und was das Besondere ist, man hat ja eigentlich gar nichts an der tatsächlichen Arbeitslast geändert, weil es ist ja eben nicht der Moment, um Dinge abzuarbeiten, sondern es ist der Moment, um die Dinge zu sortieren. Und ich mache es immer so lange nicht, bis der Schmerz groß genug ist und dann mache ich es wieder und denke, ach, das sollte ich wirklich jede Woche machen.
Und weißt du, wie wir in diese Routine gekommen sind? Wir haben das nämlich mehr oder weniger gleichzeitig entdeckt.
Nee, sag mal, weiß ich nicht mehr.
Was? Frechheit.
Durch hatten, Sebastian?
Ja klar, durch Sebastian inspiriert. Und dann haben wir festgestellt, dass man dieses Weekly Review so gerne skippt, weil es immer Sachen gibt, die noch wichtiger und dringender sind. Und dann hatten wir ein Meeting über 3 Monate, haben wir zusammen eingecheckt und das zusammen gemacht. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du das nicht mehr weißt.
Du, mein Gehirn ist ein Schweizer Käse. Das sollten wir unbedingt wieder machen, gleich wieder aufleben lassen. Deswegen brauche ich die Weekly Review so sehr, wegen diesem Erinnerungsvermögen.
Ich mache das tatsächlich sogar jeden Tag inzwischen. Also ich mache am Anfang der Woche eine Weekly Review und dann jeden Morgen eine kurze Daily Review, einfach um in den Tag zu starten mit dem Gefühl, ich habe mir wirklich genau überlegt, was sind so die wichtigsten paar Sachen, die ich machen will. Weil anders, also ich habe so ein Zeitproblem gerade, dass ich das anders nicht hinbekomme, mich einigermaßen gut mit meiner Arbeit zu fühlen. Und was mir da am meisten geholfen hat, ist das Buch 4000 Weeks von Oliver Berkman, das ich auch echt sehr empfehlen würde. Das verlinken wir auch. Das hat den schönen Untertitel Time Management for Mortals, also so dieses Akzeptieren, dass man einfach sterblich und endlich ist und damit jetzt umgehen, so wie setze ich diese paar tausend Wochen, die ich habe, eigentlich gut ein. Aber Tobias wollte ja gar nicht so sehr auf dieser individuellen Ebene ansetzen, es ging ihm ja auch um die Stimmung im Team, also lass uns doch den Aspekt jetzt nochmal als nächstes beleuchten.
Ja, gerne. Da kann ich direkt eine Erfahrung teilen, die ich vor gar nicht so langer Zeit gemacht habe. Letztens habe ich eine Strategieklausur moderiert. Das war eine wirklich schwierige Zeit für die Organisation. Irgendwie die wirtschaftliche Aussicht war trübe. Es mussten sogar schon Kündigungen ausgesprochen werden und es lag so eine Schwere im Raum. Und das war eine 2-tägige Klausur und an der ersten Tag, da war die Schwere auch da und es war spürbar und man hat auf die Zahlen geguckt und man hat einfach gemerkt, das ist gerade nicht ganz leicht so. Und deswegen ist es schon wichtig, auch das sein zu lassen. Und dann am zweiten Tag habe ich so beim Einstieg in den Tag mal gefragt, so auf welche strategischen Entscheidungen aus der Vergangenheit seid ihr denn stolz? Und seid froh, dass ihr sie gemacht habt. Und dann gab es erstmal so eine Stille, es gab so ein kleines spöttisches Lachen, weil es war irgendwie gar nicht, das war nicht die Stimmung im Raum. Und dann habe ich das ein bisschen ausgehalten und dann kamen doch allerlei, von allen Ecken und Enden kamen Sachen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, die sich ausgezahlt haben, von denen die Organisation jetzt profitiert und so weiter. Und das war ein richtig schöner Moment, wo man gemerkt hat, die Stimmung im Raum ändert sich und der Fokus ist geschiftet von der Einrichtung in die andere.
Ja, was du damit eigentlich gemacht hast, ist so ein bewusstes Unterbrechen dieser Problemtrance. Und ich glaube, böse Zungen würden sagen, ja, das ist dann so verordnete Positivität. Aber es ist ja eine Gleichzeitigkeit. Einfach den Scheinwerfer von dieser Schwere auf und was ist trotzdem noch da. Und nicht, aber ist es doch eigentlich alles gut, sondern und. Wir haben eben auch diese positiven Aspekte bei uns im Team. Und das erinnert mich total an den Ansatz der positiven Psychologie. Und für die das vielleicht schon mal gehört haben, aber nicht so genau einordnen können, weil auch in Workshops begegnet mir das sehr oft, dass immer wieder gesagt wird, ja, das ist dann so verordnet, einfach nur positiv denken und dann wird alles gut oder es hat so einen Ratgebercharakter. Und da muss ich wirklich sagen, es ist wissenschaftlich gut belegt, dass die Ansätze der positiven Psychologie unter gewissen Voraussetzungen wirklich Menschen helfen, ein Leben zu führen, wo sie sich lebendiger fühlen, wo sie resilienter sind und einfach ja besser durch Krisen durchkommen. Und der Martin Seligman hat sich auch sehr intensiv mit dem Thema Führung auseinandergesetzt und ein Modell entwickelt, das nennt sich Permalead. Und das ist eine Abkürzung für Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning oder wie wir sagen würden Purpose und Achievement. Also nochmal auf Deutsch, positive Gefühle, echtes Einsatzerleben, dann gute Beziehungen, Sinn und das Gefühl, etwas zu erreichen, also Achievement. Und eine Intervention, die auf dieses erste P einzahlt, die positiven Emotionen, die kennen sicherlich viele Hörer und Hörerinnen auch. Dieses Dankbarkeitstagebuch, sich am Ende des Tages einfach über drei Dinge bewusst zu werden, die eben, auch wenn der Tag schwer und anstrengend und es war wieder alles zu viel, doch positiv waren. Vielleicht hatte ich heute mal keine Rückenschmerzen und bin dafür dankbar. Oder es gab einfach eine schöne Situation mit einer fremden Person, wo man sich irgendwie kurz angelächelt hat. Es geht wirklich nicht darum, dass es große Dinge sind. Und das lässt sich auch auf Teams übertragen. Also dass ich da als Führungskraft solche Momente schaffe, wie Frederik sie eben beschrieben hat. Und einfach ja, eine Frage stelle, letzte Woche, wo habt ihr euch mal besonders wirksam gefühlt? Und ich glaube, die Gefahr ist, dass man das dogmatisch zu häufig macht und dass es dann sich abnutzt. Und dann eben auch nicht mehr diesen positiven Effekt hat. Das heißt, das vielleicht auch in Zeiten zu tun, wo es nicht gerade die Riesenkrisenstimmung ist, damit man nicht das Gefühl hat, das macht die Führungskraft jetzt ja nur, um uns davon abzulenken, sondern dass das alle paar Wochen auch mal Teil der Routine ist. Wofür sind wir dankbar? Wo möchten wir uns Wertschätzung ausdrücken?
Wir müssen weitermachen, aber ich würde so gerne jetzt die Geschichte kurz einweben. Wir können ja mal gucken, ob sie am Ende noch überlebt. Aber es gibt doch diese wunderschöne Fabel von dem Enkelsohn, der bei seinem Großvater auf dem Schoß sitzt und der Großvater sagt dem Enkel, in meinem Herzen leben zwei oder in mir leben zwei Wölfe. Der eine ist rachsüchtig, böse und gemein und der andere ist fürsorglich, liebevoll, wertschätzend. Und dann fragt der Enkel, welcher Wolf gewinnt, Opa? Und der Opa sagt, der, den ich füttere. Und das finde ich, kommt auch dabei bei dem raus, was du gerade erzählt hast, Elena. Ne? Also worauf richten wir die Aufmerksamkeit? Und es gibt genug zu feiern. Und den Wolf können wir auch mal füttern.
Ich habe kürzlich ein Buch gelesen von Katrin Fischer, Achtsam geht die Welt zugrunde. Ich war mal auch als Gast in ihrem Podcast und habe erst gedacht, dass ich ihrer These sehr widerspreche und habe dann gemerkt, dass ich sie teile. Deswegen ist es, glaube ich, ein Buch, das sehr polarisiert. Man muss genauer hingucken, weil ihre These ist, dass Achtsamkeit und so diese positive Psychologie und alles, was damit einhergeht, eigentlich Teil so einer Ideologie ist, die Menschen einfach so still und gefolgsam und funktional machen soll in einem System, das eigentlich verändert werden sollte. Und das ändert nichts daran, dass Achtsamkeit und positive Psychologie tolle Tools sind, die man wunderbar für Sachen einsetzen kann. Nur sie sagt halt, wenn es Teil einer Ideologie ist, die uns dahin bringen soll, die Probleme immer im Innen zu suchen, dass wir sagen, okay, wir sind vielleicht in einem total toxischen Job, haben eine ganz schreckliche Führungskraft und führen dann ein Dankbarkeitstagebuch und gönnen uns morgen irgendwie noch einen Yogi-Tee, weil wir denken, wir sind das Problem und nicht die Führungskraft. So dann läuft was schief. Ich glaube, da sind wir uns aber auch einig, dass das gute Tools sind, die auch verwendet werden sollten, aber nicht als Grund, um dann nichts im Außen an den Strukturen zu ändern oder auch eine schlechte Führungskraft oder unangemessenes Verhalten zu kritisieren und verändern zu wollen. Und wir werden den Kapitalismus jetzt in dieser Folge wahrscheinlich nicht reformieren, aber vielleicht ja dann in einer anderen Folge.
Folge 100.
Genau.
Lasst uns doch nochmal zu diesem Achtsamkeitsthema noch ein bisschen auch noch diese Forschungslage reinbringen. Ich würde den Neurowissenschaftler Rick Hansen noch mit reinbringen wollen, der mit seinem Buch Hard Riding Happiness ein ganz schönes Bild reingebracht hat. Und zwar hat er gesagt, das Gehirn funktioniert wie Klettverschluss für unangenehme Erfahrungen und wie Teflon für angenehme Erfahrungen. Er empfiehlt deswegen, die angenehmen Erfahrungen ganz, ganz bewusst wahrzunehmen, zu verstärken, im Nachhinein noch drüber nachzudenken und damit wir sie wirklich intensiv wahrnehmen, weil die unangenehmen Erfahrungen, die sind ganz automatisch, da sind wir evolutionär so geprägt, dass die auf uns einprasseln und wir darüber nachdenken.
Und für Leute, die Zahlen lieben, würde ich nochmal einwerfen, dass es auch die sogenannte 5-zu-1-Regel gibt, die da sehr mit verbunden ist. Also, dass wir 5 positive Interaktionen brauchen, um eine negative auszugleichen. Und das gilt im Team, das gilt in der Partnerschaft ganz, ganz allgemein. Und das finde ich schon, das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Gerade wenn es gerade viel ist, dann ist das besonders schwer. Und diese 5-zu-1-Regel wurde auch entwickelt in einem Experiment, ich glaube, es ist schon 30, 40 Jahre her, wo der Forscher John Gottman in so einem Love Lab Paare 2 Wochen lang beobachtet hat und dann mit einer Präzision von 90% vorhersagen konnte, ob sie langfristig zusammenbleiben. Und da kam genau das zum Tragen, dass es eben 5 Interaktionen gab, die positiv waren, bevor dann gemeckert wurde.
Wir könnten jetzt natürlich uns darüber unterhalten, was ein Love Lab wohl ist. Das würde mich eigentlich interessieren, aber...
Fühlungsqualitäten. Herzlich willkommen im Love Lab.
Der Ökonom John Maynard Keynes hat ja vor so ganz grob 100 Jahren mal vorhergesagt, dass wir heutzutage nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssten, um in dem Wohlstand zu leben, den wir jetzt haben. Und die Frage ist ja schon, das, was wir hier sehen, jetzt hat Tobias gesagt, in seiner Firma ist vielleicht die Arbeitsbelastung gar nicht unbedingt mehr geworden, aber ich würde schon behaupten, dass sich alles sehr beschleunigt hat und die meisten Leute mehr Arbeitslast tragen als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Und diese Prognose mit den 15 Stunden könnte falscher nicht gewesen sein. Habt ihr eine Idee, woran es liegt?
Ja, wir haben ja die individuelle und die kulturelle Ebene schon so ein bisschen angeguckt. Das ist halt die strukturelle Ebene, ne? Dass die meisten Organisationen so gebaut sind, dass die Arbeit prinzipiell unbegrenzt wächst bei begrenztem Personal. Und das ist sicherlich in der Organisation von Tobias genauso. Und ich finde es dann ehrlich gesagt entlastend, sich dessen bewusst zu werden, und dass dieser Druck, das ständige nicht genug, ich muss mehr machen, dass das eben nicht individuell selbst gemacht ist, sondern ein Symptom des Systems, des kapitalistischen Systems, des organisationalen Systems, der Strukturen, in denen wir arbeiten. Wir machen es uns zumindest leichter, wenn wir uns dessen bewusst werden und nicht noch zusätzlich Schuld auf uns aufladen und denken, wir wären allein dafür verantwortlich oder auch allein dafür verantwortlich, es zu lösen.
Und wer Verantwortliche dafür sucht, habe ich zumindest einen kleinen Tipp oder einen Spoiler aus meinem Artikel. Der Keynes hat nämlich nicht vorhergesehen, dass es heutzutage Menschen gibt, die so reich sind, wie wir es aber heute sehen bei der Milliardärsklasse. Also er hat nicht vorhergesehen, dass das Vermögen so ungleich verteilt sein wird, dass einige wenige diese ganzen Produktivitätsgewinne einfach immer mehr in die eigenen Taschen stecken. Weil auch wenn eine Firma prinzipiell die Menge der Arbeit immer weiter erhöht, könntest du als normaler Angestellter ja immer sagen, ich arbeite trotzdem dann nur Teilzeit. Aber der Fakt ist ja, dass die meisten Leute sich das nicht leisten können, weil eben das ganze Vermögen sehr stark konzentriert ist. Das heißt, wer strukturell was ändern will an dieser Tatsache, meiner Meinung nach, sollte sich für faire Steuern einsetzen. Zurück zu Tobias. Der hat ja eine Frage gestellt, die mich besonders beschäftigt hat, nämlich wann dieses es ist gerade viel kippt in ein es ist immer zu viel. Also woran er als Führungskraft oder alle das merken können und wie man das auch unterbrechen kann, wenn man das verhindern möchte. Habt ihr dazu Gedanken?
Wir haben ganz einfach eine Auslastungsampel eingeführt. Die hat 5 Stufen. Wir treffen uns jede Woche einmal zu so einem gemeinsamen Team-Meeting. Und nach dem Check-in gibt als erstes jede Person die geführte Auslastung an. Das geht von unterausgelastet bis zu viele wichtige Dinge bleiben liegen. Dazwischen sind noch 4 Stufen. Und was ich wirklich, wirklich mag daran, ist, dass man einfach sieht, dass die Auslastung in Wellen kommt. Es gibt Phasen, in denen sind mehr oder weniger alle bei grün und dann gibt es wieder Wochen, da sind mehr oder weniger alle bei gelb oder bei rot. Und das macht es für mich ein bisschen rationaler. Ich komme ein bisschen raus aus diesem es ist immer zu viel hin zu, okay, ich bin gerade in einer Phase, in der es viel ist.
Und eine Sache, die mich interessiert, Frederik, also zieht ihr auch Schlüsse? Also macht ihr das einfach nur, um die Stimmung sichtbar zu machen oder zieht ihr auch Schlüsse daraus?
Also der erste Schluss ist der, den jeder für sich persönlich machen kann, sozusagen diese Reflexion. Und wenn wir merken, da sind Menschen, die gerade rot angekreuzt haben, dann gucken wir kurz, also pausieren wir sozusagen kurz, fragen die Person, brauchst du gerade irgendwas, können wir unterstützen? Wir fragen auch, möchtest du das ganze Meeting dabei sein oder eine Dreiviertelstunde früher rausgehen? Dann ziehen wir die Themen, die diese Person betreffen, vor und räumen so dieser Person 45 Minuten frei. Also es ist schon richtig ernst gemeint und ohnehin ist die Teilnahme an den Meetings freiwillig. Also das ist schon in dem Vertrauensverhältnis, in dem wir miteinander arbeiten, nehmen wir es wirklich ernst und ziehen auch entsprechende Schlüsse daraus.
Ja, ich sehe aber auch die Gefahr bei so einer Ampel, wenn man eine ausgeprägte Leistungskultur hat, dass man dann auch so LeistungsträgerInnen hat, die ja Rot einfach nicht ankreuzen würden, weil sie niemandem zur Last fallen wollen und weil sie vielleicht auch so, wie Tobias das ja am Anfang beschrieben hat, ja, muss ja. Und ich erinnere mich an einen Workshop, wo wir den sogenannten Antreibertest durchgeführt haben. Es gibt so verschiedene Antreiber, einer davon ist sei stark. Und die Person hatte einen ausgeprägten sei stark Antreiber und alle anderen im Team näher Perfektionismus und mach es allen recht. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das denn im Alltag zeigt. Und er hat gesagt, ihr fragt mich häufiger mal, ob ihr mir einen Kaffee mitbringen sollt. Und ich würde da nie ja sagen. Ihr müsst mir den Kaffee einfach hinstellen. Und das war für mich so eindrücklich. Und ich glaube, für die anderen in dem Team eben auch. Und ich glaube, so jemand würde eben auch nicht die Ampel auf Rot schalten.
Ja. Achtung mit der Ampel, bedacht mit der Ampel. Sie ist wirklich kein kalibriertes Messinstrument. Es ist wirklich eher so eine Art Gesprächsöffner und funktioniert sicherlich auch in manchen Teams besser als in anderen.
Was wäre denn jetzt aus eurer Sicht ein realistischer erster Schritt für jemanden, der jetzt diese Folge hört, der und dann ja in sein allernächstes Teammeeting geht? Was könnte die Person konkret machen?
Also wir sind ja alle drei große Fans vom Weekly Review. Das haben wir ja eben schon zum Ausdruck gebracht. Und ich habe, als ich selbst Führungskraft war, neben dem ganzen Sortieren von Aufgaben auch am Ende so einen Teil gehabt, wo ich einfach reflektiert habe. Und eine Frage, die ich da hatte, ist, wem möchte ich im Team nochmal Danke sagen? Weil ich gemerkt habe, dass das einfach im Arbeitsalltag sehr schnell untergeht. Und hatten dann auch in unserer Meeting-Agenda so einen Punkt feiern und bedauern. Also um auch da zum Ausdruck zu bringen, das ist jetzt nicht so eine verschriebene Positivität, aber um bei den Leuten so einen Anker zu haben, hier kann ich jetzt nochmal Sachen einbringen, die vielleicht auch gut gelaufen sind. Und eben, ich habe Weekly Review gemacht, dann gedacht, das kann ich ja dann auf unsere Agenda setzen bei feiern und bedauern. Und wir haben dann in unserem Team festgestellt, dass es wirklich schön war, diese Dinge auch voneinander zu wissen und haben dann, weil unsere Organisation in drei verschiedenen Ländern war, Spanien, UK und Deutschland, den Thank You, Gracias, Danke-Channel aufgemacht, wo dann auch von den verschiedensten Teams Dinge geteilt wurden, die einfach gut gelaufen sind. Und das hatte auch den schönen Effekt, dass man einfach noch mehr wusste. Es hat einfach zu Transparenz geführt. Und es hatte auch wieder diesen Ansteckungseffekt, dass jemand erinnert wurde, jetzt hat Frederik das gepostet, ich könnte ja auch noch mal das schreiben. Das war ja diese Woche auch noch gut. Und es hat sich wirklich nicht so gezwungen angefühlt, sondern alle haben das als eine schöne Praxis empfunden. Und das wäre so ein total einfacher nächster Schritt, den man vielleicht gehen könnte.
Bei uns in der Organisation hatten wir lange und haben ihn immer noch den Kudos-Channel und haben dann festgestellt, dass da ziemlich viel so von dieser klassisch leistungsorientierten Wertschätzung rüberkam. Deswegen gibt es noch einen zweiten Kanal, den Schönet-Ding-Channel. Und da sind dann noch ein bisschen andere Sachen, die einfach, worüber man sich freut, die aber jetzt nicht nur diese Leistungsmaximierung honorieren, sondern wo einfach schöne Sachen passiert sind. Und das klingt banal vielleicht, aber es ist am Ende dann doch wirklich eine ziemlich wirksame Intervention.
Schön. Ja, Leute, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Lasst uns doch nochmal drauf gucken, was nehmen wir mit. Also ich nehme mit, als erstes und wichtigstes wie immer, erstmal verstehen, dann reagieren. Also nur weil jemand sagt, es ist viel oder zu viel, man weiß nicht, was es bedeutet und es ist von Person zu Person unterschiedlich. Jeder meint damit vielleicht was anderes. Dann haben wir die Auslastungsampel uns angeguckt, finde ich ein sehr, ob man das mit einer Ampel macht oder irgendwie anders, aber diese Abfrage im Team zu installieren, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Tipp. Die Problemtrance unterbrechen, Elena, du hast das so schön genannt, also mal zu gucken, wenn wir wirklich ein Stimmungsproblem haben, fallen uns Interventionen ein, um eher mal auf die Sachen zu gucken, die gut funktioniert haben, ja, ohne jetzt daraus so eine verschriebene oder Toxic Positivity zu machen. Aber wenn wir das Gefühl haben, es ist einfach wirklich ein Stimmungsthema, finden sich einfache Tricks, um auch mal woanders hinzugucken. Dann haben wir drauf geguckt, Systembewusstsein statt Selbstgeißelung. Also Vielleicht ist das Problem wirklich das System und das, also ich sollte das Problem nicht in mir suchen zwangsläufig, auch wenn ich vielleicht nach Lösungen suche, die ich selber umsetzen kann, sondern mich schon auch fragen, was ist vielleicht im Außen ein Problem? Also haben wir wirklich einfach zu viel Arbeit? Ist irgendwas mit der Führung nicht so, wie es sein sollte? Passe ich vielleicht nicht in dieses Team und so weiter? Und das ist wahrscheinlich so der häufigste Tipp, den wir geben, Sprache beobachten. Also im Meeting hinzugucken, wie da gesprochen wird, ob, wenn neue Aufgaben reinpurzeln, dann immer die Reaktion ist, das machen wir noch. Oder können wir auch mal sagen, wir lassen es weg, weil ja, Priorisierung ist immer so, finde ich, so einfach gesagt, aber Priorisierung heißt ja auch, dass man eine Sprache dafür hat, zu sagen, nein, das machen wir nicht, wir haben schon genug und wenn wir das machen, was fällt dafür weg? Habt ihr noch Ergänzungen?
Achtung vor dem Zauber des Anfangs.
Was meinst du damit?
Das musst du erklären.
Ja. Zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn man sagt ja immer ganz schnell, ja, das mache ich noch schnell und ah ja, das nehme ich noch mit. Wir hatten gerade letztens im Team so eine Aufgabe, wo eine Person gesagt hat, sie macht es noch kurz. Es geht ja schnell und ich weiß noch, dass ich so ein bisschen interveniert habe und gesagt habe, du, ich glaube, das geht am Ende nicht schnell. Willst du es wirklich machen? Du sagst doch eh schon die orangene Ampel und so. Sie hat gesagt, ja, ja, das mache ich noch. Und dann am Ende, 4 Monate später, war das Thema immer noch nicht erledigt. Ich glaube, wir arbeiten immer noch daran. Also dieser Zauber des Anfangs oder dieses mache ich noch schnell. Das ist wirklich, also dann da muss man sich am Ende nicht wundern, wenn man dann da sitzt und sagt, da ist eigentlich gerade ganz schön viel.
Okay, ich dachte erst, das ist jetzt so ein Richard-David-Precht-Spruch, aber jetzt, wo du es erklärt hast, finde ich es sehr sinnvoll, weil ich das auch von mir kenne. Also ich muss mich immer zwingen, weil natürlich neue Dinge sind ja oft einfach viel attraktiver als das, was schon läuft. Ne? Und also dieses Problem habe ich jeden Tag.
Na, zum Glück haben wir beim Podcast trotzdem Ja gesagt.
Ja.
Ja, vielen Dank euch beiden mal wieder und auch allen natürlich, die zugehört haben. Wir haben euch wieder ein paar Texte in den Show Notes verlinkt, hoffentlich nicht zu viele. Also unter anderem auch noch einen zum Thema Energiemanagement, den wir mal bei NN geschrieben haben, einen über Burnout-Prävention. Und wir haben auch mal ein ganzes Heft über Leistung gemacht, die Nummer 15. Die gibt es natürlich auch noch bei uns im Shop. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie sehr gern mit anderen, die sie auch hören sollten. Schickt uns eure Führungsfragen, genau wie Tobias es getan hat. Ja, und seid nächstes Mal wieder dabei. Das war Fühlungsqualitäten. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.